Aber es gibt noch eben Resilienzfaktoren, die man eben unterstützen und fördern kann. Nicht nur auf der Kinderebene, das gilt genauso auch auf der Erwachsenenebene. Und das ist eben zum Beispiel die Förderung von Selbstwirksamkeit, von Selbstwahrnehmung, Problemlösefähigkeiten, soziale Kompetenz, Selbstregulation, Umgang mit Stress. Und diese Dinge, die kann man mal abklopfen. Und da geht es gar nicht so darum, jetzt ein Programm abzuspulen, sondern eher zu gucken, wo bieten sich in unserem Alltag Situationen, wo wir das ganz explizit in den Fokus nehmen können.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ja, Resilienz ist längst ein zentrales Thema in Kitas und ich denke auch das Wort, den Begriff hat jede irgendwie schon mal gehört. Und gleichzeitig ist nicht immer klar, was bedeutet das eigentlich ganz konkret im Alltag? Und vor allem, wie können wir als Fachkräftekinder wirklich resilient machen bzw. nachhaltig stärken und eben genau ihre Resilienz im Blick behalten? Genau über dieses Thema möchten wir heute im Podcast sprechen. Ich freue mich total, dass Frau Maike Rönnau-Böse heute zu Gast ist. Sie ist Professorin und Studiengangsleitung für Kindheitspädagogik an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Resilienz und Gesundheitsförderung, auch des herausfordernden Verhaltens in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie Organisationsentwicklung von Kitas. Und sie leitet gemeinsam mit KollegInnen das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung in Freiburg. Ganz kurz und knapp, ich glaube, man könnte noch viel, viel, viel mehr zu Ihnen sagen. Herzlich willkommen, Frau Rönnau-Böse. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Danke für die nette Begrüßung.
Ja, ich sage gerade, ne, man könnte wahrscheinlich noch ganz viel zu Ihnen sagen. Das wenn Sie sich so kurz vorstellen, das passt ausreichend. Okay, das heißt, wir dürfen direkt mit dem Thema starten, dieses sehr große gerne. Wort der Resilienz. Und ich glaube auch, wenn man Sie so vor Augen hat, also mir geht es zumindest so, verbinde ich ganz viel Resilienz, Frau Maike Rönnau-Böse.
Dankeschön.
Wenn wir das so hören, was meinen wir eigentlich genau damit?
Ja, Sie haben schon gesagt, das ist ein Wort in aller Munde. Das gibt es in ganz vielen Disziplinen. Das wird im Alltag verwendet. Das hören wir in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Im pädagogischen Kontext beschreibt es die Fähigkeit von Kindern, mit Belastungen und Herausforderungen gut umgehen zu können. Es wird auch als seelische Widerstandskraft bezeichnet. Und ja, das Wichtige ist eben, dass es eine Fähigkeit ist, die nicht angeboren ist, sondern die sich im Laufe des Lebens entwickelt und ja, die es uns leichter macht, mit Schwierigkeiten und Belastungen umzugehen.
Und oft wird im Kopf ja auch immer so abgebildet, oder ich kenne es so von mir so, dass es eine Stärke ist. Aber Sie sagen gerade schon, ne, es entwickelt sich. Das heißt, wir kommen nicht automatisch resilient auf die Welt.
Nein, das ist total wichtig, dass klar ist, dass Resilienz nicht angeboren ist. Es gibt keine Resilienzgen. Da wird schon auch immer dran geforscht. Aber wo sich die Forscherinnen und Forscher eigentlich ziemlich einig sind, dass Resilienz ein Prozess ist, der abhängig ist von unseren Erfahrungen und Erlebnissen, die wir in unserem Leben machen und eben verschiedenen Faktoren, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen und ja auch den Beziehungen, die wir in unserem Leben eingehen, die uns prägen. Das alles hat Einfluss auf die Resilienzentwicklung. Und es ist schon so, dass wir ganz früh damit beginnen können, das zu fördern und zu unterstützen. Aber es ist nicht etwas, mit dem wir auf die Welt kommen und das sich sofort seine Wirkung entfaltet.
Das bedeutet, es entwickelt sich und im Laufe der Zeit kann es mehr oder auch weniger werden. Also ich kann auch widerstandsfähiger sein in Momenten und das kann sich verändern.
Ja, das kann sich verändern, weil das eben davon abhängt, welche Ressourcen, welche Schutzfaktoren ich zur Verfügung habe. Und das sind auch Dinge, die im Wandel sind. Das ist nicht automatisch etwas, was man für immer behält, sondern das ist etwas, wo man dranbleiben muss, was man immer wieder unterstützen und stärken muss. Also Fähigkeiten, die wir auch sonst im Leben haben. Das sind, also denken wir zum Beispiel an sportliche Fähigkeiten. Dann ist es zwar schon so, dass wir vielleicht so eine Grundausdauer haben, wenn wir viel Sport machen. Aber um dann an einem Marathon teilzunehmen, muss man dann doch nochmal explizit trainieren. Ja, und dann kommt es einfach drauf an, wie die Voraussetzungen sind. Habe ich genügend Zeit und Raum, der mir gegeben wird? Habe ich Menschen, die mich unterstützen. Und das hat man manchmal im Leben und manchmal hat man es auch weniger. Von daher kann das eben auch in Bezug auf die Resilienz variieren.
Also Resilienz ist ein dynamischer Prozess. Es kann sich verändern. Jetzt haben wir ein bisschen allgemeiner gestartet. Oder wenn wir das jetzt schon mal auf die Kita-Welt, auf die pädagogischen Fachkräfte übertragen, die sich jetzt vornehmen, ja, oder vornehmen, ne, aber klar den Wunsch haben, ich möchte natürlich die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Kinder, der mir anvertrauten Kinder, meiner Kindergruppe, meiner Einrichtung stärken. Was bedeutet das konkret für die Arbeit in der Kita?
Also es ist definitiv so, dass in der Kita ein guter Ort dafür ist, Resilienzförderung anzugehen, auch möglichst früh. Und das Wichtige ist aber, dass sie sich eben nicht nur auf die Resilienzförderung der Kinder konzentrieren sollte, sondern Resilienzförderung beinhaltet eine Arbeit auf allen Ebenen, die die Kita betreffen. Und wenn wir Resilienzförderung oder eine resilienzförderliche Einrichtung anstreben, dann ist das ein Organisationsentwicklungsprozess, der die Fachkräfte mit einbezieht, der die Bezugspersonen, die Zusammenarbeit mit den Familien mit einbezieht. Natürlich ist ein großer Schwerpunkt auch auf den Kindern, aber auch das Netzwerk um eine Einrichtung herum sollte mit einbezogen werden, damit auf möglichst vielen verschiedenen Ebenen dieser Prozess am Laufen gehalten werden kann.
Perfekt, super. Ich glaube, da gucken wir dann einfach ein bisschen später nochmal vielleicht auch ein bisschen praxisnäher drauf. Was Gerne. Bedeutet das? Und ich habe mich in der Recherche auch gefragt, ja, die Forschung spielt natürlich immer eine große Rolle. Und ich habe auch überlegt, wie lange gibt es überhaupt den Resilienzbegriff schon? Also wie ist die Forschung da eigentlich aufgestellt? Und vielleicht auch, wie hat sie sich im Laufe der Zeit verändert?
Ja, also die Pionierstudie, das ist die sogenannte KOI-Studie von Amy Werner und Ruth Smith, die in den 1955er Jahren begonnen hat, die allerdings dort noch gar nicht so sehr Resilienz im Fokus hatten, sondern die hatten sich erstmal dafür interessiert, wie entwickeln sich Menschen, was nimmt Einfluss auf die Entwicklung von Menschen und haben den gesamten Geburtsjahrgang von 1955 40 Jahre lang begleitet. Und in dem Zuge haben sie dann festgestellt, dass eben ein Teil der Menschen, die sie dort begleitet haben, unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist, die es nicht leicht hatten. Früher Tod einer Bezugsperson zum Beispiel, psychische Erkrankung der Eltern, Aufwachsen in Armutslagen, solche Risikofaktoren. Und dass ein Teil dieser sogenannten Risikostichprobe sich trotz allem ja im Laufe der 40 Jahre gut entwickelt hat. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was bedeutet eine gute Entwicklung? Auch das ist Definitionssache und sehr abhängig auch von der Perspektive der jeweiligen Studien. Und aber eine gute Entwicklung lässt sich vielleicht ganz gut so beschreiben, dass zum einen aus der subjektiven Perspektive des Menschen. Er sagt, ich bin mit meinem Leben zufrieden, komme gut zurecht. Ich habe Dinge, für die ich mich begeister, die mir Spaß machen. Ich habe Beziehungen und Freunde und eben auch auf der externen Ebene. Dann ist es eben, ja, zeigte sich in dieser Stichprobe, dass die Menschen weniger auf die schiefe Bahn gekommen sind, dass sie auch körperlich gesünder waren, dass sie, ja, die einen Beruf gefunden haben, der sie ausfüllt, dass sie Beziehungen eingehen konnten. Also all das waren Kriterien. Und die beiden Forscherinnen haben sich dann gefragt, was haben die einen, was die anderen nicht haben, wo sie doch unter denselben schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind. Und dann haben sie angefangen, Listen von Schutzfaktoren zu schreiben. Und diese Forschungen wurden dann auf der ganzen Welt tatsächlich aufgegriffen. Und weil man natürlich schon sich auch fragt, naja, was auf der hawaiianischen Insel Kauai sich als schützend erweist, heißt nicht unbedingt, dass das in Deutschland genauso erfolgreich ist und in Australien oder wo auch immer. Und es hat sich aber eben gezeigt, dass es einen Kern von Schutzfaktoren gibt, der scheinbar auch kulturell unabhängig wirksam ist. Und in diesem Zuge ist eben dann der Begriff der Resilienz entstanden. Das ist ja ein Begriff, der kommt ganz ursprünglich aus der Werkstoffkunde. Also das heißt, man hat damit Stoffe beschrieben, die sich in ganz unterschiedliche Zustände versetzen lassen, je nachdem, wie die Ausgangsbedingungen sind, also sich ausdehnen und dann auch wieder zurückversetzen lassen. Also eine Flexibilität sozusagen. Und das ist dann übertragen worden auf den pädagogisch-psychologischen Bereich.
Total spannend, ne? Also ich glaube, die Studie, die haben bestimmt ganz, ganz viele schon gehört. Und gleichzeitig ist bei mir dann auch wieder das große Fragezeichen so, was nehmen wir uns für die pädagogische Praxis? Wie übertragen wir diese Dinge? Und das haben Sie ja gerade auch angesprochen. Das heißt, zu Beginn standen auch viel stärker so erstmal die Risikofaktoren im Blick. Wir haben erstmal geguckt, was schwächt den Menschen, um dann zu schauen, was sind Schutzfaktoren. Wenn wir das jetzt auf die pädagogische Praxis übertragen und auf die Kinder, die wir vielleicht auch vor unseren inneren Augen vielleicht so sinnbildlich sehen, mit denen wir in Kontakt stehen. vielleicht auch noch uns darauf passend nochmal die Risiko- und Schutzfaktoren angucken. Was sind so typische Risikofaktoren, mit denen Kinder heute in unserer, ich sag mal, Welt, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft konfrontiert sind?
Also zum einen sind es Risikofaktoren, die nicht nur für heute typisch waren und sind, sondern die auch schon in früheren Jahren als Risikofaktoren klassifiziert werden. Und das ist eben zum Beispiel der frühe Verlust einer Bezugsperson. Das ist das Aufwachsen in Armut. Das kann die psychische Erkrankung von Eltern sein. Und was jetzt vielleicht in unserer heutigen Zeit eben noch dazu kommt, ist die Auseinandersetzung mit der Welt der Medien, diesem Einfluss, dem Umgang damit. Da gibt es ja inzwischen ganz viele neuere Forschungen auch, die sich mit Resilienz und Medien beschäftigen. Aber letztendlich ist so an diesem Kern von den Risikofaktoren hat sich eigentlich auch nicht so viel verändert, weil diese ganz schwerwiegenden Risikofaktoren nach wie vor Bedeutung haben.
Also alles, an was wir auch denken, wenn wir an Krisen denken, wenn wir an vielleicht auch schon ein größerer Umzug, eine Trennung, einen Verlust hatten Sie angesprochen, mit denen Menschen in Kontakt stehen. Jetzt denken wir an Widerstandsfähigkeit. Okay, jetzt haben wir Krisen, jetzt haben wir so Herausforderungen, die wir meistern, die kennen wir alle. Und Sie hatten auch gerade gesagt, eine Studie ist auch deutlich geworden, dass es für einige oder einigen besser gelingt, damit umzugehen als anderen. Das heißt, jetzt spielen die Schutzfaktoren eine große Rolle. Und wenn wir das auch auf unsere Welt und die Kinder heute und den Kita-Alltag übertragen, was wären da Schutzfaktoren, die wir nennen könnten?
Darf ich, bevor ich dazu was sage, vielleicht gerade noch mal kurz einen Schritt zurückgehen in Bezug auf die Risikofaktoren, weil das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt, wo die Forschenden sich auch ein Stück weit streiten, wie hoch muss das Risiko sein, dass man von Resilienz sprechen kann? Also welche Perspektive nimmt man sozusagen ein? Und es gibt die Forschungsperspektive, die deutlich macht, also von Resilienz kann nur gesprochen werden, wenn eine sehr große Krise da ist, eine sehr deutliche Belastung, also wie ein Unfall, Kriegserfahrung, eine traumatische Erfahrung. Und dann gibt es Forschenden, die das eher breiter sehen, die eben dann auch ja den Alltagsstress, Entwicklungsaufgaben, dass das eben auch schon Herausforderungen sozusagen sind, an denen sich zeigt und auch Unterschiede zeigen, wie Menschen mit Belastungen umgehen. Also das heißt, die Stärke der Belastung, das ist auch etwas, was diskutiert wird, ja, oder wo man auch nochmal Abhängigkeiten sehen kann, wie wesentlich es da ist, Resilienz zu unterstützen.
Also ab wann es greift, ab wann wir davon sprechen wollen.
Ja, genau. Ja. Und also sind sich alle einig, man kann von Resilienz nur sprechen in Kombination mit einer Belastung und Herausforderung. Ansonsten spricht man eher von entwicklungsförderlichen Bedingungen, dass jemand sich entwicklungsförderlich entwickelt, aber nicht dann von Resilienz. Da ist immer die Kombination sozusagen, dass Resilienz sich nur dann zeigt unter Belastung.
Okay.
Also bei den Schutzfaktoren haben ja eben Amy Werner und Ruth Smith sozusagen damit begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, was Menschen in schwierigen Situationen schützt. Und diese Forschungen wurden dann von anderen aufgegriffen auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Kulturen. Und Sonja Lusa, eine kanadische Forscherin, hat so ein dickes Buch über 50 Jahre Resilienzforschung geschrieben und hat gesagt, sie kann diese Forschung eigentlich mit einem Satz zusammenfassen, dass Resilienz letztendlich immer auf Beziehungen beruht. Und so dieses Ergebnis bestätigt sich eben auch immer wieder, dass so der wichtigste Schutzfaktor bei der Resilienzförderung eine unterstützende, warme Beziehung zu einer Bezugsperson ist. Und was jetzt für pädagogische Fachkräfte so ein wichtiges Forschungsergebnis ist, dass es nicht unbedingt die Eltern sein müssen, die diese Beziehung anbieten. Das ist natürlich der beste Fall und das wünschen wir jedem Kind und das wären die besten Ausgangsvoraussetzungen. Aber viele der pädagogischen Fachkräfte haben jetzt vielleicht auch gerade Kinder im Kopf oder sehen sie vor sich, eben diese warme Beziehung in ihrer Familie nicht erfahren dürfen. Und die Forschungen haben eben sehr deutlich gemacht, dass es sogenannte kompensierende, ersetzende Beziehungen genauso einen Unterschied machen können und dazu beitragen, dass Menschen sich gesund und widerstandsfähig entwickeln. Und diese Beziehung, also es kommt weniger darauf an, wer die Beziehung anbietet, sondern eher, wie diese Beziehung angeboten wird. Also das heißt, jemand guckt wertschätzend auf mich, unterstützt mich, ermutigt mich, ist für mich da, wenn es mir nicht gut geht, motiviert mich, an etwas dran zu bleiben, hält aber auch aus, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich eben mal nicht so angepasst bin. Und so dieses Gefühl, ich bin nicht alleine und da ist jemand, der glaubt an mich und der mag mich so, wie ich bin, das scheint eben so das Wesentliche in dieser Beziehungsgestaltung zu sein. Und ja, das ist deswegen eine Grundlage, auf der alles weitere an Resilienzförderung dann aufbauen kann. Und im Übrigen gilt so diese Beziehung, das jetzt nicht nur für Kinder, sondern für jeden Menschen. Also jeder von uns braucht jemanden, ja, auf den er sich verlassen kann. Das Gefühl, der oder diejenige ist für mich da, wenn es irgendwie eng wird. Und da kann ich so sein, wie ich bin.
Ah, ich habe da gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich auch so gerne Fachkräften immer wieder mitgebe, die auch so denken, ach Mensch, ich weiß ja gar nicht, und wie soll ich das alles schaffen, ne? Was wir für einen Unterschied machen können im pädagogischen Alltag und für diesen kleinen Moment. Und Sie sagten gerade auch nochmal, das Alter ist da relativ irrelevant. Und wir haben ja eingangs auch gesagt, es ist ein dynamischer Prozess. Also auch wenn jede einzelne Person von uns das nochmal kurz hört und spürt, wir alle brauchen Verbindung, ne? Wir alle brauchen diese Beziehung. Und vermutlich auch, Sie sagten ja eingangs auch, Resilienz entwickelt sich, verändert sich ein Leben lang. Also auch die Beziehungen im Erwachsenenalter spielen eine große tragende Rolle, auch wenn ich vielleicht eine nicht so leichte Biografie habe, einen emotionalen Rucksack, der vielleicht ein bisschen schwerer ist. Wie wichtig es ist, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Und Sie sagten, der respektiert und nimmt mich so, wie ich bin. Also auch diese Ressourcen, ne, spielen da nochmal eine große Rolle. Also das waren ja schon ganz klare Beispiele auch für den Alltag. Ich hatte gerade auch nochmal gerade so die Ankommenszeit, die Eingewöhnungsphase im Blick und die Bedeutung dieser, ne, gerade auch für den pädagogischen Kontext, wenn wir uns Beziehungen angucken, wie wertvoll und wichtig das ist.
Ja, genau. Also da wird ja sozusagen die Basis davon gelegt, ich kann mich hier sicher fühlen, ich kann mich wohlfühlen, da sind Menschen, die kümmern sich um mich, die nehmen mich wahr. Es ist nicht egal, ob ich jetzt morgens hier reinkomme oder ob das jemand anders ist. Also ich werde im wahrsten Sinne des Wortes gesehen. Ja, ich werde wahrgenommen und respektiert. Und die Eingewöhnung ist sozusagen dann die Anfangsphase, die da eben so eine ganz wichtige Basis dafür schaffen kann.
Ja, ich glaube, warum ich das gerade nochmal so ein Stück weit unterstreichen wollte, ist, weil wir manchmal so eine Schnelligkeit in uns haben und denken, okay, warum dauert das denn jetzt so lange? Wie individuell sind wir hier? Und auch, wenn wir über die Risikofaktoren sprechen, wir hatten gerade auch kurz die Medien angesprochen, es wird alles irgendwie schneller. Und wie wertvoll und wichtig es ist, da ja genau diese Präsenzmomente und dieses, ich sehe dich für diesen Moment und was das für einen Unterschied macht. Und da ich so oft spüre im Alltag, dass uns das manchmal abhanden kommt und deswegen so wichtig ist, da Stopp zu drücken, das Stick anzumarkern.
Wenn ich darf, würde ich da gerne auch gleich noch was zu sagen, unbedingt, weil mir das selbst auch total am Herzen liegt, weil ich das Gefühl habe, also was bei diesem Resilienzprozess sehr oft vergessen wird, ist, dass der auch sehr anstrengend sein kann. Ja, es geht ja da um Belastungen, um Krisen, um schwierige Lebenssituationen. Und solche Situationen sind verbunden mit Angst, mit Trauer, mit Wut. Alles Gefühle, mit denen wir uns nicht so gern auseinandersetzen. Und wo wir alle immer so ein bisschen die Tendenz haben, ja, das möglichst schnell zu beenden, ja, und den Blick darauf zu richten, wie es wieder besser weitergehen kann. Und es wird schon wieder. Und guck mal, was du davon hast. Und vielleicht gibt's einen Sinn da drin. Also man versucht schnell auch zu bagatellisieren und natürlich aus dem Wunsch heraus, jemanden zu helfen und ihn zu trösten. Aber was da aus meiner Sicht viel zu kurz kommt, ist das Aushalten, gemeinsame Aushalten von Traurigkeit, von Angst, von Wut. Und erst wenn genügend Zeit dafür da war, für diese Gefühle und für dieses Respektieren, da ist jetzt was passiert, was mich wirklich beschäftigt, was vielleicht mein Leben sogar umgeworfen hat, ja, was Beziehungen in Frage stellt, was große Emotionen in mir auslöst. Wenn das nicht genügend gewürdigt wird auch, dass dafür Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen und ganz schnell nach den Stärken und Ressourcen geguckt wird, die natürlich ihre Berechtigung haben und dafür steht der Resilienzansatz ja auch. Aber beides hat seine Zeit und es braucht erst das eine und dann das andere. Und deswegen ist mein Plädoyer so sehr, für mich beinhaltet eine resilienzförderliche Haltung, dass wir diese Gefühle und diese Zeit miteinander aushalten. Ja, und wo gibt es noch Menschen, die sich dafür auch die Zeit nehmen? Und das finde ich, das ist, was pädagogische Fachkräfte sehr gut anbieten und machen können. Diese Gefühle mit den Kindern aushalten, die thematisieren, die ansprechen, den Raum geben. Und natürlich dann auch wieder den Blick nach vorne zu richten und zu gucken, wie kann es weitergehen. Aber erst braucht es das andere.
Erst braucht es das andere, das Halten, das Miteinanderhalten, ja, unbedingt, ja, in der Beziehung sein. Und die sagten gerade, das kann anstrengend, ja, sein. Und da kommen wir auch auf uns zu sprechen, ja, und zu gucken, was macht das mit mir als pädagogische Fachkraft? Wo sind vielleicht auch meine Faktoren, die es mir schwerer gemacht haben? Also wir schwingen ja da auch immer mit.
Ja, definitiv. Ja. Und deswegen, da wollen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, was eine resilienzförderliche Organisation ausmacht. Und das ist eben auch die Gesundheit und Resilienz der Fachkräfte. Und wir sind immer Vorbild auch für die Kinder, mit denen wir arbeiten. Und wenn wir auch in der Lage sind, über unsere Gefühle offen auch zu sprechen, nicht immer eine Fassade aufrechtzuerhalten, im Austausch mit anderen zu sein und uns um unsere eigene Gesundheit zu kümmern, dann hat das auch eben eine große Auswirkung darauf, wie die Resilienzförderung in der Einrichtung funktioniert. Und das ist natürlich nicht nur Aufgabe jeder einzelnen Fachkraft für sich, sondern das ist auch Aufgabe der Organisation, des Trägers, den Rahmenbedingungen, die so eine Kita bietet.
Ja, ich glaube, da sind wir auch schon mittendrin, ne? Was macht diese gesundheitsförderlichen Orte aus? Weil wir nicht selten, das erlebe ich auch ganz oft, so diesen Fokus fast überwiegend auf die Kinder lenken. Und Sie sagten gerade schon, wir sind Vorbilder, wir sind Teil dessen. Vielleicht, wenn wir da nochmal einen Moment stehen bleiben und das nochmal ein paar Worte kleiden. Was macht eine Kita eben zu so einem Ort? Was spielt da eine Rolle?
Ja, so wie die Beziehung die Basis ist für eine gelingende Resilienzförderung, ist die Basis für eine resilienzförderliche Institution, dass das Team gut miteinander arbeitet, dass es dort Anerkennung und Wertschätzung untereinander gibt, dass die pädagogischen Fachkräfte das Gefühl haben, sie pfeifen nicht auf dem letzten Loch, sondern auch an ihrer Gesundheit wird sich interessiert und auch sie haben die Möglichkeit, was übrigens auch ein Resilienzfaktor ist, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, also sich selbst einbringen zu können mit ihren Stärken, mit ihren Fähigkeiten, dass die gesehen werden. Und wenn ein Team gut miteinander arbeitet, das kennen wir alle, wenn wir in so eine Einrichtung kommen, dann macht das schon allein was mit der Atmosphäre. Ja, da ist eine gute Stimmung und das ist, mag so ein bisschen schlecht greifbar sein, aber das ist oft eben zurückzuführen darauf, wie die Fachkräfte miteinander arbeiten, ist sehr oft gekoppelt mit einer Leitung, der es gut gelingt, diese Teamprozesse in Gang zu setzen und ja da auch sich für das Team einzusetzen, eine gute Verbindung zum Träger zu schaffen und da auch die entsprechenden Rahmenbedingungen einzufordern. Das heißt, es braucht darum auch wieder eine starke Leitung, die aber auch wieder Unterstützung natürlich braucht. Also das sind alles sozusagen Elemente, die miteinander verbunden sind. Und es sind einfach verschiedene Ebenen, die mit berücksichtigt werden müssen. Und in so einer Organisation, da spielen natürlich auch die Bezugspersonen, die Eltern eine Rolle. Auch die müssen in diesem Prozess mitgedacht werden. Wie können sie die Kinder zu Hause unterstützen? Wie können sie sich selbst wieder als erziehungskompetent erleben? Was können sie für die Gesundheit der Familie hier tun? Und auch eine Kita kann das nicht alles alleine. Da gibt es Netzwerke im Sozialraum, die aktiviert werden sollten, um eben auch da zu entlasten.
Also Sie merken, es sind ganz, ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen. Nicht selten hören wir auch gerade in den pädagogischen Einrichtungen viel, okay, ich bin belastet, mein Team ist belastet. Das große Wort der Rahmenbedingung, was aus meiner Sicht auch mal ein bisschen kurz greift, um da wirklich ein bisschen tiefer zu schauen, okay, was meint das? Und Sie haben gerade auch angesprochen, diese Atmosphäre, die herrscht. Also ähnlich wie wir ein Kind halten, können wir uns auch halten und uns wahrnehmen. Ne? Du bist wichtig, wie du bist. Ich sehe dich, wie du bist. Und ja, ich überlege gerade auch, auf welchen Bereich wir nochmal als nächstes zu sprechen kommen, weil Belastungsfaktoren sind da, das ist das eine. Zum anderen denke ich auch, wenn Fachkräfte das jetzt hören und denken, ja, ich will das alles umsetzen und wir machen auch schon ganz viel. Und ich frage mich jetzt vielleicht als pädagogische Fachkraft, als Leitung, die das gerade hört, dennoch, ja, was könnte denn mein nächster Schritt sein oder wie kann ich vielleicht auch schauen, wie sind wir aufgestellt? Was würden Sie der Person vielleicht gerade sagen, die ja auch ne, die letzten 20 Minuten so gefolgt und gedacht hat, ja, okay, und nun, wie könnte es weitergehen?
Genau, also wenn ich mit Fachkräfteteams arbeite zu dieser Thematik, dann gucken wir zuerst mal, was machen wir alles schon? Das haben Sie vorhin schon gesagt, weil ich ganz oft erlebe, dass viele Dinge in den Einrichtungen laufen, die die Resilienz unterstützen, aber gar nicht so wahrgenommen werden. Die werden so als selbstverständliche Dinge, die man tut und aber gar nicht so gewürdigt und auch wertgeschätzt. Und wir setzen sozusagen die Resilienzbrille auf und gucken, wo findet Resilienzförderung im Alltag statt? Und ich bin vorher noch gar nicht auf die Resilienzfaktoren eingegangen. Wir waren nur beim Schutzfaktor Beziehung. Aber es gibt noch eben Resilienzfaktoren, die man eben unterstützen und fördern kann. Nicht nur auf der Kinderebene, das gilt genauso auch auf der Erwachsenenebene. Und das ist eben zum Beispiel die Förderung von Selbstwirksamkeit, von Selbstwahrnehmung, Problemlösefähigkeiten, soziale Kompetenz, Selbstregulation Umgang mit Stress. Und diese Dinge, die kann man mal abklopfen. Und da geht es gar nicht so darum, jetzt ein Programm abzuspulen, sondern eher zu gucken, wo bieten sich in unserem Alltag Situationen, wo wir das ganz explizit in den Fokus nehmen können. Und es geht gar nicht so sehr, ganz viel Neues zu machen, sondern mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Blick auf Dinge zu schauen, die man schon tut. Und die zu intensivieren und ja, verstärkt in den Fokus zu nehmen und auch für andere sichtbar zu machen. Und wenn ich dann mit den Teams weiterarbeite, dann gucken wir eben, wie können wir eben uns als Team uns stärken? Wie laufen unsere Teamprozesse ab? Wo zeigen wir uns Wertschätzung und Anerkennung? Wo haben wir Zeit und Raum, uns weiterzuentwickeln? Und erst dann gehen wir zu der Ebene der Kinder und gucken eben da, wo können wir diese Resilienzfaktoren stärken und schützen? Wie bieten wir Beziehungen an? Wer rutscht durchs Raster? Da ist auch immer hilfreich, sich einzelne Kinder mal vorzunehmen und mal zu gucken, wer ist hier eigentlich Bezugsperson? Ist das Bedürfnis nach Beziehung gestillt? Oder worin zeigt sich das, dass da vielleicht noch zu kurz kommt? Wer kann das anbieten? Und ja, wie können wir Mahlzeitensituationen gestalten, dass Kinder sich als selbstwirksam erleben? Wie können wir die Umkleidesituationen, Wickelsituationen, all diese Schlüsselsituationen eignen sich ganz hervorragend dafür, Resilienz immer wieder kontinuierlich im Alltag zu unterstützen. Da braucht es gar nicht unbedingt ein Programm dafür oder ein spezifisches Angebot. Das kann helfen. Und wenn man die Zeitressourcen hat, das zu machen, dann ist es wunderbar, weil man dann einfach nochmal so einen expliziten Raum hat. Aber aus meiner Erfahrung ist das Wesentliche die Resilienzförderung im Alltag und diese Kontinuität, die dann auch da drin steckt.
Das fand ich gerade auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt für Teams und für Fachkräfte, zu gucken, was gelingt uns schon, statt immer wieder dahin zu gucken, was muss ich noch alles schaffen, weil automatisch setzt uns das natürlich unter Stress und unter Druck. Und das ist manchmal auch so meine Sorge, wenn man so einen Podcast hört, ich möchte, dass die Menschen das gehört haben und rausgehen und sagen, ja, und ich habe noch so einen kleinen Punkt, an dem ich jetzt als nächstes ansetze, so eine Idee und auch Lust daran, statt zu denken, ah, okay, das heißt es, das sagt die Forschung, das muss ich jetzt noch machen, oh Gott, das ist ja noch schwerer. Und so viel auch sichtbar zu machen, vielleicht auch das nochmal zu unterstreichen, was eben uns gelingt. Und Sie hatten ja vorhin das Beispiel auch genutzt beim Trösten. Das ist nicht selbstverständlich, Gefühle zu halten, da zu bleiben, wenn es schwer wird, ne? Und vielleicht dann auch zu denken, okay, meine Kollegin hat aber jetzt 8 Kinder und ist gerade mit denen alleine, weil ich hier einen Moment sitze. Aber wenn wir als Team diese Bedeutung dessen alle gemeinsam spüren, dann ist auch es nicht so, ich lasse die jetzt im Stich, sondern ich mache gerade auch was ganz Wertvolles und Wirksames. Und da braucht es eben diesen Teamblick, denke ich, ne?
Genau, auch der Kollegin zuzugestehen, ja, heute brauche ich vielleicht auch mehr aufmunternde Worte von dir oder ein Gespräch oder auch gemeinsame schöne Aktivität. Also im Team auch immer wieder zu schauen, wie können wir selber uns auch gegenseitig Aufmerksamkeit schenken und ja, auch schwierige Zeiten gemeinsam miteinander aushalten.
Mir fällt da gerade eine Fachkraft ein, der ich neulich begegnet bin, die wirklich nach 30 Jahren Berufsjahr nach der Fortbildung sagte, ich habe den Kindern, glaube ich, noch nie gesagt, wie es mir geht. Ich habe den Kindern, glaube ich, noch nie gesagt, wenn ich mal Kopfschmerzen hatte, immer dieses Funktionieren, also sich damit zu denken und sich diese Erlaubnis zu geben, wir sind wichtig, ne?
Ja, und man vermittelt den Kindern ja auch dann damit, ja, eigentlich redet man nicht über Dinge, wo es einem nicht gut geht, ne? Also wenn die Erwachsenen das nicht selber tun, dann ist ja auch gar kein Raum dafür da, dann gibt's ja gar kein Vorbild darüber, über wie spreche ich denn über sowas, wie kommt das denn überhaupt an, ja? Und man eröffnet damit ja einen Raum auch, dass solche Gefühle da sein dürfen, dass man sich zeigen darf, dass man trotzdem wertgeschätzt hat, auch wenn es einem nicht gut geht, auch wenn man Kopfschmerzen hat und nicht so auf der Höhe ist. Und dass diese Erfahrungen, ja, die nimmt man den Kindern ja dann auch, wenn man das gar nicht macht. Also es ist nicht nur für einen selber wertvoll, wenn man das tut, sondern man ermöglicht damit auch den Kindern zu sehen, wie man so etwas macht. Ja, und das hat jetzt auch gar nicht so viel mit Zumutung zu tun. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt von den Kindern alles auszubreiten, sondern einfach nur zu sagen, oh, heute bin ich wirklich echt gar nicht gut drauf und ich bin irgendwie richtig traurig heute. Das ist etwas, da können Kinder auch mit umgehen und das darf man ihnen auch zumuten. Es geht immer nur auf die Art und Weise drauf an, wie man etwas vermittelt. Aber sie immer fernzuhalten von all diesen Dingen, führt eigentlich eher zum Gegenteil, nämlich zu diesem Gedanken, okay, darüber redet man nicht. Ja, und das mache ich lieber mit mir alleine aus, weil vielleicht werde ich sonst gar nicht mehr gemocht.
Darüber redet man nicht oder die Fachkraft reagiert dann vielleicht auch schneller gereizt und das Kind kann es gar nicht einordnen und bezieht es unter Umständen wieder auf sich und lernt daran nicht. Was macht sie denn, ne, in diesen Momenten, wo es ihr vielleicht nicht so gut geht? Ich merke, ich könnte darüber noch total lange weitersprechen, weil es so spannend ist. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, im Podcast in den Shownotes auch nochmal ein paar Texte zu verlinken. Da würde ich mich freuen, wenn wir da noch den einen oder anderen finden, wenn Fachkräfte noch vertiefend einsteigen möchten. Und gleichzeitig, genau, geht's mir auch immer oder wünsche ich mir immer, dass wir am Ende noch etwas mitgeben, was Sie für dieses Thema ganz essentiell halten. Wenn Sie denken, okay, ich bündle so mein Leidenschaftsthema so in, ja, vielleicht so nochmal ein, zwei zentrale Aspekte. Was würden Sie aus Ihrer Sicht gerne pädagogischen Fachkräften mitgeben, um, ich sag mal, resilienzförderliche Impulse für die Praxis umsetzen zu können?
Also zum einen finde ich, ist es so dieser Punkt, dass jeder sich deutlich machen sollte, es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht und welche Beziehungen und wie ich Beziehungen anbiete. Das heißt, jede Interaktion, die ich mit einem Kind habe, bietet das Potenzial, die Möglichkeit, dem Kind etwas mitzugeben, was es für sein Leben stärkt. Und das finde ich auch sehr ermutigend wie und auch stärkend, wie wichtig diese Arbeit ist, die man tut. Und das ist eben nicht, ah ja, wir spielen einfach nur mit den Kindern und wir sind halt da, sondern es macht einen Unterschied, ob ich als Fachkraft heute komme, wie ich den Kindern begegne und wie ich diese Interaktionen gestalte. Das wäre das eine. Und das andere ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, was mir so wichtig ist, eben diese, ja, in Anführungsstrichen schwierigen Situationen und die damit einhergehenden Gefühle wie Wut, wie Angst, wie mit Trauer, die gemeinsam auszuhalten und Zeit zu lassen für diesen Resilienzförderprozess. Das ist nicht etwas, was man im 10-Wochen-Programm abspult und dann haben wir da jetzt auch mal wieder einen Haken dran gemacht, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der braucht Zeit, der kann anstrengend sein und nicht nur der kann, der ist auch anstrengend und da gehört einfach ganz viel im Alltag dazu und eben nicht nur ein Abspulen von bestimmten Methoden, sondern es ist letztendlich, immer wieder so ein großes Wort, eine Haltungsfrage, aber es geht eben sozusagen um diese Perspektive, mit der man auf den Alltag schaut und den Alltag wertschätzt und nutzt dafür, die Kinder und sich selbst auch zu stärken.
Um sich selbst auch zu stärken. Frau Renau-Böse, ich danke Ihnen von Herzen für unser Gespräch, für dieses Gespräch, für dieses Geschenk an die Hörer und Hörerinnen. Und den Hörern und Hörerinnen danke ich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.